Martha Wilcox, unsere Mission in der Welt ist individuell. In unserer heutigen Arbeit werde ich viel über das Individuum sprechen. Ich werde die Bedeutung des Individuums betonen und ich werde die Notwendigkeit hervorheben, dass der Einzelne viel metaphysische Arbeit in sich selbst und für sich selbst leistet. Wissenschaftlich gesehen gibt es niemanden außer sich selbst, für den der Einzelne arbeiten kann. Wissenschaftlich gesehen schließen wir als einzelner Mensch das Universum ein. Oder wir schließen alle anderen und alles in unserem individuellen Selbst und als unser individuelles Selbst ein. Wenn wir das sehen, was wir als einen anderen bezeichnen, sehen wir etwas von uns selbst. Und um uns selbst zu respektieren und zu lieben, oder den individuellen Menschen zu lieben, müssen wir andere respektieren und lieben. Um anderen zu dienen, müssen wir uns selbst dienen. Wenn wir als Individuen von Wahrheit und Liebe erleuchtet sind, stellen wir fest, dass unsere ganze Welt der Menschen und Dinge in uns automatisch erleuchtet ist. Die Einheit aller Menschen ist der eine Christus in uns, ist der individuelle Mensch, unser wahres Selbst. Wir müssen uns selbst treu sein. Du musst dir selber treu sein, willst du die Wahrheit lehren, und überströmen muss dein Herz, wenn andere du willst rühren. Vermischte Schriften, Seite 98. Und Mrs. Eddy sagt uns nachdrücklich, dass die Wahrheit zuerst auf die Tafel des eigenen Herzens geschrieben werden muss, um sich selbst und auf diese Weise anderen zu dienen. In den letzten Jahren haben die christlichen Wissenschaftler gebetet, gearbeitet und gekämpft, um die Wahrheit der christlichen Wissenschaft in der ganzen Welt zu verbreiten. Aber heute beten und streben wir wie nie zuvor danach, ein schnelles geistiges Wachstum in uns selbst zu erlangen. Warum? Weil heute von einem christlichen Wissenschaftler verlangt wird, dass er in seiner Mentalität so klar ist, dass er in der Lage ist, jede Phase des menschlichen Lebens in die Realität umzusetzen und einer kranken und vom Krieg zerrissenen Welt konkrete Beweise für Heilung und Erlösung zu geben. Gebet. Jeder Praktiker und Schüler der christlichen Wissenschaft sollte so sehr vom Geist des Dienens und der Liebe erfüllt sein, dass er sofort auf dringende Hilferufe reagieren kann. Solche Beweise können jedoch nur von denjenigen in der christlichen Wissenschaft erbracht werden, deren Wesen durch Gebet, rechtschaffendes Gebet, inbrünstiges Gebet verwandelt wurde. Gebet, wie es in der christlichen Wissenschaft verstanden wird, dass ein absoluter Glaube daran ist, dass Gott alle Dinge möglich sind. Wissenschaft und Gesundheit, Seite 1. Mrs. Eddy spricht mit Nachdruck über das Gebet. Sie sagt in Miscellany, Seite 18, eines habe ich innig gewünscht und ich bitte noch einmal ernstlich darum, dass die christlichen Wissenschaftler hier und überall täglich für sich selbst beten. Nicht hörbar noch auf Knien, sondern im Herzen, demütig und inbrünstig. Beten wir als Individuen täglich für uns selbst? Nicht für jemand anderen oder für etwas anderes, sondern für uns selbst? Jesus ist unser Vorbild und er verbrachte Stunden im Gebet. Beten Sie mental. Erstens, Mrs. Eddy bittet uns, mental zu beten. Ich frage mich, ob wir wirklich verstehen, wie gesegnet wir sind, mental beten zu können. Wie gesegnet wir sind, dass unser individuelles Gemüt durch die Erleuchtung der Wahrheit zu jenem Zustand geistigen Verstehens werden kann, in dem Christus oder der individuelle Mensch der einzige Mensch ist. Beten Sie demütig. Zweitens, Mrs. Eddy bittet uns, mit einem Geist der Demut zu beten. Das heißt, wir sollen beten und erkennen und verstehen mit dem Gefühl des Friedens, der Ruhe und der Sicherheit, das David hatte, als er ohne Rüstung und Schwert Goliath erschlug. David sprach mit einem Gefühl der Sanftmut, als er sagte: Du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth, des Gottes der Schlachtreihen Israels, die du verhöhnt hast. Die Schlacht ist des Herrn. Wenn wir demütig beten, ist unser Gemüt von Ruhe, Sicherheit und Unschuld erfüllt. Ein Zustand reinen Bewusstseins, in dem Gottes wechselseitiges Gesetz des Seins universell wirksam ist. Daniel, als er in der Löwengrube war, verstand dieses wechselseitige Gesetz des Seins. Sein Gemüt war nicht dual. Er glaubte nicht gleichzeitig, dass sein Gemüt Gottes Gegenwart war und dass es außerhalb seines Gemüts einen bösen König und wilde Tiere gab. Daniel wusste aufgrund seiner bewussten Einheit, Vollständigkeit und Vollkommenheit mit dem göttlichen Gemüt, dass er den König und die Löwen, von Gott geschaffen, in sich einschloss. Und Daniel wusste, dass der König und die Löwen ihn aufgrund ihrer bewussten Einheit, Vollständigkeit und Vollkommenheit mit dem göttlichen Gemüt in sich einschlossen. Der König und die Löwen waren in Daniels Vollständigkeit und Vollkommenheit. Und Daniel machte etwas aus der Vollständigkeit und Vollkommenheit des Königs und der Löwen. Daniel wusste, dass Gott oder Gemüt an diesem Ort als eins und alles bestätigt wurde. Er wusste, dass er, der König und die Löwen, einander wechselseitig bedingten, dass sie alle von Gottes wechselseitigem Gesetz des Seins regiert wurden. Es war Daniels Gewissheit dieses wechselseitigen Gesetzes des unendlichen Guten, die das scheinbar Böse in seinem individuellen Bewusstsein und im Bewusstsein des Königs und der Löwen vertrieb. Beten Sie eindringlich. Drittens, Mrs. Eddy fordert uns auf, eindringlich zu beten, das heißt beharrlich. Wenn wir große Not leiden, wenn wir zutiefst ratlos sind, wenn wir uns von ganzem Herzen und aus tiefstem Wesen nach Erbauung sehnen, dann sollen wir eindringlich beten. Jesus betete eindringlich, als Lazarus aus dem Grab kam. Unaufhörlich zu beten bedeutet nicht, sich verzweifelt an eine Macht außerhalb von uns selbst zu wenden. Unaufhörlich zu beten bedeutet, dass wir beharrlich und eindringlich danach streben, den Zustand der Wahrheit, des Verständnisses oder der Verwirklichung zu erreichen, der Christus ist, der wahre Mensch, der wir bereits sind. In dem Maße, wie wir täglich für uns selbst beten, das heißt mental, demütig und unaufhörlich beten, wie es die Situation erfordert, gewinnen wir schnell an geistigem Wachstum. Es wäre gut, wenn jeder Einzelne hier heute tief in sein eigenes Herz blicken und sehen würde, ob er sich wirklich ein schnelles geistiges Wachstum wünscht und ob er ernsthaft danach strebt und dafür betet. Wenn wir uns wirklich ein schnelles geistiges Wachstum wünschen, müssen wir daran arbeiten und beten, um zwei Dinge zu erreichen. Erstens müssen wir die Materie entmaterialisieren. Und zweitens müssen wir die Persönlichkeit entpersönlichen. Materie entmaterialisieren. Verstehen wir, dass das, was wir Materie nennen, lediglich eine Phase des sterblichen Gemüts ist? Verstehen wir den illusionären Charakter der Materie? Verstehen wir, dass Materie niemals Substanz ist, niemals Gegenwart ist und niemals Raum einnimmt? Verstehen wir, dass Materie nicht existiert, nichts ist? Verstehen wir, dass Materie uns nichts antun kann und dass wir der Materie nichts antun können, genauso wenig wie der Horizont uns etwas antun kann oder wir dem Horizont etwas antun können? Materie ist wie der Horizont. Sie ist nur Täuschung, Betrug, falsches Gleichnis, ein falsches Bild im menschlichen Gemüt. Um Materie zu entmaterialisieren, müssen wir dafür sorgen, dass unser individuelles Bewusstsein nicht als diese Phasen sterblichen Denkens aktiv ist. In der Praxis der christlichen Wissenschaft gibt es nichts Wichtigeres als die Entmaterialisierung der Materie. Die Eigenschaften der Materie. Die Eigenschaften des sterblichen Gemüts, die Materie zu etwas zu machen scheinen, sind die Eigenschaften, die wir Dichte, Endlichkeit, Begrenzung, Teilbarkeit, Veränderlichkeit, Zerstörbarkeit, Trennbarkeit und Sterblichkeit nennen. Eigenschaften, die dem bewussten Gemüt unbekannt und undenkbar sind. Durch Entmaterialisierung, das heißt, indem wir alle diese Eigenschaften oder Merkmale von Person und Dingen nehmen, haben wir nur die reinen Eigenschaften des bewussten Gemüts übrig gelassen. Wir haben nur göttliche Ideen oder den wahren Menschen übrig gelassen. Persönlichkeit entpersönlichen. Wir halten es für keine geringe Aufgabe, die Materie zu entmaterialisieren. Und es scheint sogar eine noch größere zu sein, unseren Glauben an die Persönlichkeit zu entpersönlichen. Aber um geistig zu wachsen, müssen wir verstehen, dass die Persönlichkeit nur ein Glaube ist, eine falsche Phase des sterblichen Denkens. Die Persönlichkeit hat, wie die Materie, keine reale Existenz. Die Persönlichkeit ist eine Lüge oder ein falsches menschliches Konzept über unsere wahre Individualität. Wie entpersonifizieren wir unseren Glauben an eine endliche Persönlichkeit? Wir tun dies, indem wir eine sogenannte Persönlichkeit von allen Eigenschaften und Merkmalen befreien, die eine Persönlichkeit auszumachen scheinen. Die Eigenschaften und Merkmale der Endlichkeit, Körperlichkeit, Sterblichkeit, organischen Existenz und so weiter. Wenn wir diese Eigenschaften entpersonifizieren und sie von einer sogenannten Persönlichkeit entfernen, finden wir den individuellen Menschen, den wahren Menschen, immer noch als unser Menschsein anzusehen. Jesus entpersonifizierte seinen Glauben an die Menge. Jesus entpersonifizierte seinen Glauben an die Persönlichkeit, als er der Menge begegnete. Wie tat Jesus dies? Es wird berichtet, dass er sich sofort auf einen Berg oder in eine hohe Ebene des Verständnisses begab, um die Forderungen dieser scheinbar vielen Gemüter oder vielen Persönlichkeiten nicht sehen zu müssen. Wenn wir der Menge begegnen, sehen wir dann nicht die Menge mit ihren Überzeugungen als außerhalb von uns stehend? Gehen wir nicht manchmal hinaus, um die Menge zu begrüßen und zu versuchen, ihren Forderungen durch menschliche Anstrengungen und menschliche Verantwortung gerecht zu werden? Versuchen wir nicht manchmal sogar, Personen zu verwalten? Jesus tat dies nicht. Er gelangte sofort zu einem höheren Verständnis des individuellen Menschen. Und wir sollten es ihm gleich tun. Die Menge ist in unserer eigenen mentalen Vorstellung immer ein falsches Konzept. Und durch unsere eigene innere Weisheit der Wahrheit und Liebe sehen wir den individuellen Menschen als den einzigen anwesenden Menschen. Es ist der Christus in uns, der den Glauben an die Persönlichkeit zerstreut und den Christus oder den wahren Menschen in anderen sieht. Wohlwollen. Wenn ich von Wohlwollen spreche, liegt es mir fern, die Unterstützung unserer Kirchenorganisation herabzusetzen. Die Aufrechterhaltung der Kirchenorganisation der christlichen Wissenschaft ist eine Pflicht und ein Privileg jedes einzelnen christlichen Wissenschaftlers. Aber es gibt eine ausgeprägte Tendenz seitens der christlichen Wissenschaftler, wissenschaftliche Demonstration durch persönliches Wohlwollen zu ersetzen. Wissenschaftliche Demonstration in puncto Wohlwollen ist ein innerer Prozess, bei dem wir Christus oder den einzelnen Menschen in seiner Fülle und Vollständigkeit gegenwärtig sehen. Die wissenschaftliche Demonstration lässt keinen Glauben an Erschöpfung für irgendjemanden oder irgendetwas zu, sondern offenbart eine größere Fülle für die ganze Welt. Petrus und Johannes sind uns allen ein Vorbild für geistiges Geben. Sie sagten zu dem Lahmen am Tor des Tempels: Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi von Nazareth, steh auf und geh umher. Petrus und Johannes gaben, was jeder Mensch seinem Bruder schuldet. Eben die Anerkennung, dass er Gottes Ebenbild ist. Eine solche christliche Wahrnehmung heilt und rettet und ist das größte Wohlwollen, das es gibt. Es besteht eine ausgeprägte Tendenz, unsere Güter an andere weiterzugeben, ohne für uns selbst angemessen vorzusorgen, was oft zu unserer eigenen Erschöpfung führt. Sich selbst unter dem Deckmantel der Selbstlosigkeit zu vernachlässigen, ist nicht der Weg der Weisheit. Damit lassen wir unser Wohlwollen auf das Niveau eines persönlichen Gebers und eines persönlichen Empfängers sinken. Es zeugt von einem weitaus größeren Sinn für Wohltätigkeit zu verstehen, dass der Mensch in wechselseitiger Beziehung zu jeder anderen Idee steht. Der Mensch empfängt alles, was Gott gibt, und gibt durch Reflexion alles, was er empfängt. Wir sind am wohltätigsten, wenn wir uns weigern, das persönliche Sinnenzeugnis von Begrenzung und Armut zu akzeptieren und verstehen, dass der Mensch bewusst am Standpunkt der unendlichen Versorgung oder Unendlichkeit existiert. Selektivität in unserer Praxis. Es gibt viele Schüler in der Vereinigung, die mit der Ausübung der christlichen Wissenschaft beginnen. Es ist immer gut, ernsthaft zu beten, wenn es darum geht, Patienten aufzunehmen. Nicht jeder Kranke ist bereit für die christliche Wissenschaft oder wünscht sich sogar das geistige Erwachen, das für eine vollständige Heilung notwendig ist. Jesus riet zur Selektivität. Er sagte zu seinen Jüngern: Geht nicht auf die Straßen der Heiden. Gemeint sind diejenigen, die Gott nicht anbeten wollten. Und betretet keine Stadt der Samariter. Gemeint ist jedes böse Bewusstsein. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Gemeint sind diejenigen, die versuchen, den Weg zu finden. Matthäus 10. Wir schaden unserer Sache, wenn die Wahl unserer Patienten nicht von göttlicher Führung geleitet ist. Mrs. Eddy sagt: Millionen vorurteilsfreier Gemüter, schlichte Sucher nach Wahrheit, müde Wanderer, durstend in der Wüste, warten und halten Ausschau nach Ruhe und Erquickung. Gib ihnen einen Becher kalten Wassers in Christi Namen. Wissenschaft und Gesundheit, Seite 570. Wichtige Punkte. Unsere Mission in der Welt ist so individuell wie die Mission Jesu oder die Mission von Mrs. Eddy. Und wir sollten mit der Selbsterkenntnis, dass wir unsere individuelle Mission in der Welt erfüllen, äußerst zufrieden sein. Unsere Natur kann nur durch Gebet verändert werden. Wir sollten das wechselseitige Gesetz des Seins verstehen und anwenden. Wir sollten Materie entmaterialisieren und Persönlichkeit entpersönlichen.